Hallo zusammen, ihr hört die Rechtslage, den LTO-Podcast über aktuelle Rechtsprechung, Rechtspolitik und die zentralen Rechtsdebatten des Landes. Heute mit mir Felix Zimmermann, Chefredakteur von LTO.
Und mit mir Markus Seel, der Vize-Chefredakteur bei LTO.
Wir klären heute die Rechtslage zu folgenden Themen.
Spionagedrohnen über Deutschland und nichts passiert. Darf die Bundeswehr sie nicht abschießen?
Familientragödie, Selbstjustiz und ein echter Thriller. Warum fasziniert der Blockprozess ganz Deutschland?
So klingen Grund- und Menschenrechte als Musik.
Und jetzt geht's los. Recht kommt.
Recht kommt, steht über dir und lacht. Recht kommt, 5 vor 12, per Fax in der Nacht. Recht kommt, das ist Next Level Shit. Recht kommt, und alle machen mit.
Sie sind Boten, Advokaten von Dämonen. Am Horizont trommeln die Rotoren, Drohnen. Wir sind verloren, die Party ist vorbei.
Verloren sind wir sicherlich noch nicht, aber unheimlich und besorgniserregend ist das schon. Drohnen verletzen unseren Luftraum, legen den Flugverkehr in München lahm, kreisen auch über Bundeswehrstandorten, über Häfen in norddeutschen Städten, spionieren Firmen aus. Betroffen sind auch viele andere EU-Staaten, intensiv auch Dänemark, Kopenhagen, wo in Kürze ein wichtiger EU-Gipfel stattfindet. Was soll das und wer steckt dahinter? Es gibt Anzeichen, dass einige Vorfälle von Russland aus gesteuert werden. Was ist das? Provokation, Austesten, ein Angriff?
Ja, Kanzler Friedrich Merz, der hat ja Ende September jetzt gesagt, wir sind noch nicht im Krieg, aber auch nicht mehr im Frieden. Also das klingt ja sehr unheilvoll, aber vielleicht beschreibt das auch genau solche merkwürdigen Vorfälle wie die mit den Drohnen jetzt.
Ja, das fällt jetzt alles unter das Schlagwort hybride Kriegsführung, also keine klassische militärische Konfrontation von Staaten, sondern eben so eine Auseinandersetzung mit Sabotage, Attentaten, Cyberangriffen, Spionage, Einschüchterung, die einem staatlichen Akteur, also Russland, jetzt eben nicht ganz klar zugeschrieben werden kann. Es geht ja eben um diese dosierte Eskalation. Markus, genau das macht es doch Staaten wie Deutschland jetzt auch so schwer zu reagieren.
Ja, genau. Also einerseits natürlich technisch und militärisch, also wie kann man darauf überhaupt reagieren, aber natürlich auch rechtlich. Die Drohnenüberflüge der letzten Wochen, die machen das jetzt nur allzu deutlich. Also Deutschland wird da auch eigentlich rechtlich ziemlich unvorbereitet und kalt erwischt.
Wobei das natürlich wieder eine typisch deutsche Debatte ist. Dürfen wir uns wehren? Aber dafür sind wir ja auch in der Rechtslage da, um da drauf zu gucken. Und da herrscht eben eine ziemliche Verunsicherung, was gegen die Drohnen nun unternommen werden darf. Und vor allem auch, wer was unternehmen darf. Die Polizei oder auch gleich die Bundeswehr. Und kann man auch gleich sagen, Feuer frei, abschießen. Das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen.
Ja, Feuer frei. Also zunächst mal, was sind das da für Drohnen, die da am deutschen Himmel plötzlich aufgetaucht sind? Also sind vor allen Dingen solche handelsüblichen sogenannten Quadrocopter. Das sind so diese Dinger, die man auch privat sich beschaffen kann. Das sind so mit diesen 4 Rotoren. Die fliegen so ein paar hundert Meter, auch bis zu 1000 Meter hoch. Das sind natürlich jetzt was ganz anderes, ganz andere Drohnen als jetzt zum Beispiel diese bewaffneten Shahid-Langstreckenkampfdrohnen, die jetzt Russland zum Beispiel gegen die Ukraine einsetzt.
Okay, also handelsübliche Drohnen. Ich habe auch eine. Das klingt erstmal recht harmlos. Also natürlich nicht von der Zielrichtung, aber sozusagen für die Gefahr, für die Bürger. Ist das dann nicht eher so ein Fall für die Polizei, also Gefahrenabwehr statt Landesverteidigung?
Ja, also klingt für mich auch erstmal eher nach Polizei statt Bundeswehr. Also darf ja auch nicht vergessen, ne? Die Polizei, die hat erstmal über die sogenannte Gefahrenabwehrrechtliche Generalklausel sogar ja denkbar weite und flexible Befugnisse, um zum Beispiel auch die Infrastruktur zu schützen. Ne? Da heißt es ja normalerweise, die Polizei kann die notwendigen Maßnahmen treffen, um die Gefahr abzuwehren. Aber die Polizei, die dürfte derzeit gar nicht die Technik haben, um solche Drohnen abzuwehren.
Die Bundeswehr aber schon.
Ja, die Bundeswehr schon eher. Ne? Also muss ich auch vielleicht nochmal vergegenwärtigen, was wird da jetzt überhaupt gebraucht? Also es wird ja sehr viel, du hast ja auch schon gesagt, feuerfrei über das Abschießen diskutiert. Aber das ist ja auch gar nicht so einfach. Ja? Also zum einen braucht man dafür die entsprechenden Waffen, um die Drohnen aus der Luft zu holen. Und zum anderen wird man aber jetzt auch nicht da sofort irgendwie rumballern wollen, wenn dann die Gefahr besteht, dass Trümmerteile auch auf Wohngebiete zum Beispiel fallen und da noch Leute zu Schaden kommen, ja. Andere Möglichkeiten, die da im Raum stehen, da gibt es sogenannte Jammer, die sehen aus wie so eine Panzerfaust, die man sich so über die Schulter legt und die senden ein Funksignal aus und stören wiederum die Funkverbindung, über die die Drohne gesteuert wird. Und so kann man die eben auch zum Absturz oder sagen wir mal zur Landung zwingen. Das funktioniert aber mittlerweile auch nicht mehr bei allen ganz modernen Drohnen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, die zu hacken und die Steuerung der Drohne zu übernehmen, die irgendwo hinzulenken. Natürlich auch nicht ganz ohne Risiko. Also so oder so wird es, glaube ich, darauf hinauslaufen, dass man da schon mal weitflächig dann den Boden, also am Boden da Platz schaffen muss und für Sicherheit sorgen muss, das Räumen träumen muss, wenn man da jetzt dran geht, sich da auf die Drohnenjagd zu begeben.
Kann man die nicht einfach so einfangen mit so einem Netz, wie so einem...
Ja, das gibt's auch. Da gibt's auch wohl schon so erste quasi Abfangdrohnen, die dann so ein Netz, so ein Fangnetz über die andere Drohne werfen. Das ist natürlich insofern auch interessant, wenn man die Drohne einfängt, kann man auch näher gucken, wo kommt die überhaupt her, was ist das für ein Typ. Das stelle ich mir auch nicht ganz so einfach vor, wenn die dann versucht wegzufliegen und so und du musst sie dann da mit dem Netz verfolgen. Also klingt irgendwie auch so ein bisschen, nach so Cowboys und so.
Ja, wäre jedenfalls ein cooler Job. Also die Polizei braucht Waffen und Abwehrtechnik, die sie nicht hat. Die Bundeswehr hat sie wohl, beziehungsweise eher. Dann kann man auch sagen, absolut, dann macht es doch einfach die Bundeswehr.
Ja, also man muss auch sagen, die Bundeswehr ist auch bisher schon im Spiel, nämlich allerdings immer nur dann, wenn die Drohnen über Kasernen, über militärischen Einrichtungen fliegen, denn dann greift ja rechtlich auch die Eigensicherung der Bundeswehr. Die kann dann nach ihren rechtlichen Regeln so eine Art Polizeirecht der Bundeswehr, ne, diese Drohnen abwehren und im Zweifel auch abschießen.
Okay, und was ist, wenn die Drohnen woanders fliegen, über Flughäfen, im Abseits der militärischen Einrichtungen?
Ja, also da ist die Bundeswehr erstmal grundsätzlich nicht am Zug. Ja? Das ist immer das Stichwort Einsatz der Bundeswehr im Inneren. Ja, das wird ja vom Grundgesetz, von der Verfassung eng begrenzt. Die soll ja nur hilfsweise dann zum Einsatz kommen, wenn es um schwere Unglücksfälle geht, Naturkatastrophen und so weiter. Und eben, das regelt unter anderem der 87a Absatz 2 Grundgesetz, nämlich auch, wenn es um Verteidigung geht. Und da wird natürlich jetzt gerade viel diskutiert. Was heißt da jetzt genau Verteidigung? Unter welchen Voraussetzungen kann die Bundeswehr sozusagen in der Breite da zum Einsatz kommen? Und einige Stimmen, die wollen das eben nur erlauben, wenn das Parlament vorher einen richtigen Verteidigungs- oder zumindest Spannungsfall ausgerufen hat. Das steht in 115a Grundgesetz. Also wir gucken jetzt diese ganzen apokalyptischen Grundgesetznormen rein, die eigentlich so mehr oder weniger auf Kriegsrecht hinauslaufen.
Kommt es denn jetzt darauf an, also brauchen wir den Verteidigungs- und Spannungsfall, damit die Bundeswehr verteidigen darf?
Ja, also wohl nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat schon 1994 in seinem sogenannten Out-of-Area-Urteil klargestellt, dass der Verteidigungsfall nicht Voraussetzung für jeden Verteidigungseinsatz der Bundeswehr ist. Ja? Also es braucht gar nicht den Verteidigungs- und Spannungsfall, dass die Bundeswehr in einem irgendwie überschaubaren, beschränkten Verteidigungseinsatz erstmal loslegt. Und das scheint jetzt für mich auch irgendwie eine passfähige Antwort auf diese Bedrohung durch diese einzelnen Drohnen zu sein. Ne? Weil diese Fragen von Verteidigungsfall und Spannungsfall, wenn man sich das mal durchliest, das sind ja da bei 115a Grundgesetz genauer ausbuchstabiert, da geht es ja darum, ob so ein ganzes Regime, so ein ganzer Zustand ausgelöst wird mit Notstandsregeln, die dann in Kraft treten, die Wehrpflicht wird aktiviert und so weiter. Da geht es ja mehr darum, um einen andauernden, wirklich einen kriegerischen Angriff zu reagieren. Da wird dann Gesetzgebung neu geordnet und so weiter und so weiter. Das ist ja viel too much jetzt für so einen Drohnenüberflug.
Gut, das ist ja beruhigend, dass die Bundeswehr auch agieren darf unter dieser Schwelle und auch vor allem nicht warten muss, bis der Deutsche Bundestag da diese jeweiligen Verteidigungs- und Spannungsfälle bejaht.
Ja, also das scheint auch immer wieder an verschiedenen Stellen im Grundgesetz auf. Ne? Also auch wenn man den 87a Absatz 1 Satz 1 guckt, da heißt es eben, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Ja, also da schwingt natürlich auch schon mit, wenn es einen Angriff gibt, dann darf sich nach dem Grundgesetz eben auch verteidigt und sich gewehrt werden. Das ist dann eben Sache zum Beispiel des Verteidigungsministers. Und so ein Vorgehen, das wäre ja auch völkerrechtlich abgesichert, ja, wenn man nochmal den Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen reinschaut. Also da gibt es ja auch ein Selbstverteidigungsrecht, wo ja gesagt wird, also wenn man angegriffen wird, darf man sich da auch verteidigen. Das ist ja gerade auch die völkerrechtliche Antwort auf das Gewaltverbot.
Gut, also wir halten fest, Verteidigung der Bundeswehr ist prinzipiell möglich, auch wenn jetzt diese Zustände noch nicht ausgerufen sind. Aber jetzt kommt ja die entscheidende Frage. Wäre es denn eine Verteidigungshandlung, wenn Drohnen, die jetzt hier in Deutschland rumfliegen, auch diese kleinen, die du gerade genannt hast, die jetzt nicht per se gefährlich sind, abgeschossen werden?
Ja, genau, das ist die entscheidende Frage. Ja? Also ist das ein gewaltsamer Angriff, ist das ein Fall für die Verteidigung? Ja, da wird man wohl sagen müssen, da brauchst du schon mehr dafür, also um davon zu sprechen, als jetzt ein bloßes Überfliegen, Einschüchtern, Ausspähen. Ja? Wenn man da so ein bisschen sich umschaut und liest in der Literatur auch, also da braucht es wahrscheinlich eher den Einsatz und den Angriff von bewaffneten Drohnen. Ja? Man findet da immer nur so begrenzt auch Aussagen, was jetzt unter so einem Angriff und Verteidigungsfall zu finden ist. Aber jedenfalls der internationale Gerichtshof, der hat auch schon mal dazu entschieden, dass sogar bei so einem Grenzscharmützel, also an so unklaren Grenzverläufen, wo dann so hier und da mal Schüsse fallen sogar, ne? Also so ein Border-Incident, dass das auch noch keinen Angriff darstellt und nicht das Recht zur Selbstverteidigung auslöst. Also das muss irgendwie schon mehr ein gewaltvoller Angriffsmanöver sein als jetzt so eine einzelne Störmaßnahme.
Ja, etwas anders als du schätzt es unser Gastautor Patrick Heinemann bei LTO ein. Der sagt erstens, auch schon wenn unklar ist, ob die Drohnen bewaffnet sind, können sie zerstört werden von der Bundeswehr. Und er sagt, auch wenn jetzt unklar ist, woher die Drohnen kommen, ja, gerade in dieser Lage, wo, dieser hybriden Bedrohungslage, wenn man gar nicht weiß, was bezweckt wird, was wird ausgespäht, ja, wozu dient das, dann liegt letztlich irgendwie eine Art Angriff vor. Und warum sollte die Bundeswehr nicht zuständig sein und parallel dazu eben auch die Polizei? Ja? Also er, finde ich, plausibel sagt, okay, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in die staatliche Handlungsunfähigkeit hereinkommen, indem wir irgendwelche Zuständigkeitsfragen diskutieren.
Also parallel mit der Polizei, das kann ich mir auch vorstellen, ja, wäre ja auch nichts verloren, wenn die Polizei da jetzt tätig wird. Die könnte ja zudem auch noch bundesweit, also überall auch da, wo kein Militär stationiert ist, dann auf so einen Drohnenüberflug reagieren.
Also prinzipiell finde ich jetzt, also kann es jedenfalls nicht sein, dass nur weil die Polizei schlecht ausgerüstet ist, die Bundeswehr dann die Kompetenz gewinnt. Das wäre ein bisschen merkwürdig. Aber andererseits, ne, muss man halt wirklich gucken, dass man jetzt nicht tatenlos zuschaut, wie wir ausgespäht und hybrid bedroht werden. Und ja, so oder so, wie es aktuell aussieht, muss offenbar die Bundeswehr helfen, weil die Polizei, wie wir eingangs gesagt haben, jedenfalls zurzeit die nötigen Waffen und Ausrüstung nicht besitzt.
Innenminister Alexander Dobrindt, der hat ja jetzt vorgeschlagen, das Luftsicherheitsgesetz zu ändern. Das ist ja genau eigentlich der Schritt, sozusagen da, wo die Polizei nicht weiterkommt, die Bundeswehr mit ins Boot zu holen. Ja? Also da geht es eben zentral jetzt wohl darum, dass bei Fällen von akuter Bedrohung künftig die Bundeswehr Drohnen abschießen darf, aber so, quasi so eine Art Amtshilfe, weil die eben darüber verfügt. Soll aber irgendwie nur möglich sein, wenn das einzige und letzte Mittel zur Abwehr ja, eines schweren Unglücks sein soll.
Das ist also, läuft auch hinaus, dass auch wieder gar nichts, also schweres Unglück, einzige Möglichkeit. Also
ja, das scheint mir jetzt auch wieder, also da wären wir jetzt glaube ich auch wieder raus. Also das rückt das dann auch wieder doch irgendwie sehr nah an diese Atmosphäre von militärischem Angriff. Also ob wir damit so viel weiterkommen, das wäre eine Frage, ja.
Also Markus, ich hätte ja nichts dagegen, wenn die Bundeswehr wie auch immer jetzt diese Drohnen vom Himmel holt. Woher kommt denn eigentlich diese grundlegende Zurückhaltung zum Einsatz der Bundeswehr in Deutschland?
Also ich sehe schon, Felix, du bist schon richtig abwehrbereit. Das ist natürlich genau der Spirit, der jetzt gebraucht wird. Also mir ging es auch so, als ich jetzt angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, war ich auch irgendwie eigentlich ganz unbedarft davon ausgegangen, dass das möglich sein muss, dass wenn da so feindliche Drohnen über Deutschland auf erscheinen, dass die dann noch abgeschossen werden können. Aber sobald man da mal reinguckt, ist man doch irgendwie erstaunt, wie sperrig dann auch die Vorgaben sind. Das hat natürlich wahrscheinlich auch historisch damit zu tun, dass in der Zeit, als das Grundgesetz diese ganzen Regelungen zu militärischen Einsätzen bekommen hat, man so diesen Kalten Krieg kannte, sozusagen, ne? Deswegen, da gab es irgendwie nur so alles oder nichts. Es gab den Full-Scale-Angriff aus dem Osten, ja. Aber so, solche kleinen Nadelstiche wie jetzt diese Drohnenüberflüge, das war natürlich nicht, hat den Leuten da jetzt nicht so vor Augen gestanden.
Woher kommt sozusagen prinzipiell die Idee, dass man die Bundeswehr so restriktiv nur einsetzt?
Also das sind, glaube ich, zwei Richtungen. Also nach außen soll sie eben nicht als Aggressor und als zum Überfall eingesetzt werden, deswegen immer nur zur Verteidigung, und nach innen sozusagen besonders restriktiv, damit überhaupt nicht die Situation entsteht, dass man irgendwie die Bundeswehr jetzt politisch einsetzen könnte, um da irgendwie die Macht zu übernehmen oder welche Leute zu drangsalieren oder so. Deswegen gibt es jetzt eine ganz starke Begrenzung, auch sicherlich dahingehend, wie stark man die Polizei auch nur militarisieren darf.
Also der Polizei dürfte ich jetzt keine Kampfjets zur Verfügung stellen, damit die Aufgabe erledigt.
Kann ich mir nicht vorstellen. Also müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken, wo das steht. Aber ich nehme an, es gibt so eine Art verfassungsrechtliches Trennungsgebot auch da, dass du nicht aus der bayerischen Landespolizei jetzt die Bundeswehr machen könntest sozusagen. Also dann würdest du ja dieses Prinzip brechen, dass eben nicht dieser massive Einsatz von militärischen Mitteln im Inland erlaubt ist. Da geht es ja, als Bundesverfassungsgericht auch schon mal entschieden, da geht es eben darum, dass du keine brachiale Einschüchterungswirkung zum Beispiel da gegenüber deiner Bevölkerung auslösen kannst.
Tätig werden darf die Bundeswehr aber, wenn nicht schon in Deutschland, dafür aber im Ausland, in Dänemark, da wo jetzt eben dieser EU-Staatschefsgipfel tagt, da schickt die deutsche Bundeswehr jetzt Bodenspezialkräfte, und eine Fregatte zur Drohnenabwehr, Radar- und Störsender. Da geht es und wir uns nicht.
Und genau auf dem Gipfel, der jetzt geschützt werden soll, soll ja auch darüber beraten werden, ob es so etwas geben soll, wie, was die jetzt nennen, ein EU-Drohnenwall. Ja? Also das wäre ja auch noch eine Möglichkeit, dass man sozusagen so eine, wenn schon die Abwehr im Inland schwierig wird rechtlich, dass man sagt, man findet irgendeine Möglichkeit, schon außerhalb der deutschen Grenze sich an einer Aktion zu beteiligen, die vielleicht so eine Art Schutzschirm für oder gegen Drohnen herstellt. Also ich glaube, das war jetzt auf jeden Fall auch eine Podcast-Passage, wo glaube ich, klar wurde, wie schwierig es ist, das irgendwie rechtlich auch zu durchdringen und wie sehr das irgendwie alles durcheinander jetzt jedenfalls noch läuft. Also da werden wir in nächster Zeit noch einiges mit zu tun haben, das rechtlich hier alles klar zu kriegen.
Ja, genau. Wenn die einen sagen, die Bundeswehr kann eigentlich mehr oder weniger jetzt schon die Dinger von der Luft holen, wollen die anderen erst aufwendig Gesetze ändern und dann auch noch so ändern, dass im Ergebnis die Bundeswehr auch so gut wie nie zum Zug käme. Also, wir werden das natürlich weiter für euch begleiten und eins ist wohl leider sicher, es wird in Zukunft wohl weitere Drohnenüberflüge und Störungen geben.
Neuer Tag, neues Drama, die Augen schon wieder nur müde und schwer. Und egal, was ich getan hab, manchmal glaube ich, es war die Mühe nicht wert. Neuer Tag, neues Drama, die Taschen sind voll, doch ich fühle mich leer. Neuer Tag, neues Drama.
Heute schauen wir in der Rechtslage nochmal auf ein Verfahren, das Deutschland seit Wochen fesselt. Mich übrigens auch. Ich bin auch total gefesselt. Der Blockprozess in Hamburg. Die Medien sind voll damit. Und zwar vom Boulevard über den Spiegel, die FAZ bis hin zu uns, zur LTO. Auch wir begleiten den Prozess vor Ort mit unserem Reporter Payman Kayani. Den Fall haben wir ja bereits in Folge 32 der Rechtslage schon mal vorgestellt. Und heute wollen wir ein bisschen einen anderen Fokus mal hier anlegen. Warum erzeugt gerade dieser Prozess so einen Sog? Warum gibt es da Live-Ticker aus dem Gerichtssaal? Warum werden die Artikel wie verrückt gelesen? Warum erzeugt das eigentlich so viel Aufmerksamkeit? Und warum reden wir jetzt eigentlich auch schon wieder drüber?
Bevor wir dazu kommen, nochmal ganz kurz zu den Vorwürfen. Die Blockhaus-Erbin Christina Block steht vor Gericht, denn ihr wird vorgeworfen, die Entführung ihrer zwei minderjährigen Kinder aus Dänemark in Auftrag gegeben zu haben. Das war in der Silvesternacht 2023/24. Die Kinder kamen nach Hamburg und kehrten dann aber nach dem Vorfall nach Dänemark zurück, nachdem das Oberlandesgericht Hamburg dies angeordnet hatte. Juristisch geht es um Freiheitsberaubung, Entziehung Minderjähriger, gefährliche Körperverletzung, aber auch schwere Misshandlung von Schutzbefohlenen. Und mitangeklagt sind mehrere potenzielle Helfer, darunter auch der Lebensgefährte vom Block, der Ex-Fußballmoderator Gerhard Delling.
Ja, da haben wir natürlich auch schon gleich den ersten Punkt für diese ganze mediale Aufmerksamkeit. Hier sitzt ja nicht irgendwer auf der Anklagebank, sondern zum einen eine der reichsten Unternehmerinnen Deutschlands, sowie, wir haben es gerade schon gehört, mit Delling, einer der ja wahrscheinlich früher beliebtesten TV-Moderator-Figuren.
Ja, und zu dieser Prominenz hinaus kommt dann, was für mich doch recht zentral ist, diese Gerechtigkeitsdebatte, die der Fall liefert. Christina Block und Co. sind angeklagt, aber klar ist auch, sie ist auch Opfer. Opfer des Vaters der Kinder, Stefan Hensel.
Also Christina Block, die hat ja nach mehreren deutschen Familiengerichtsentscheidungen das sogenannte Aufenthaltsbestimmungsrecht für ihre Kinder. Ja, also da sollen die Kinder eigentlich sein, ja, noch der Stefan Hensel, der Vater, der hat die Kinder nach einem Aufenthalt in Dänemark einfach nicht mehr zurückgebracht oder nicht mehr zurückgelassen. Und ein dänisches Gericht, das hatte dann Hensel das Sorgerecht übertragen. Und als sich dann die deutschen Gerichte wieder mit der Frage des Sorgerechts beschäftigt haben, da haben sie die Zuständigkeit für sie selbst verneint, nämlich mit der Begründung, dass der Lebensmittelpunkt der Kinder, der sei ja nun in Dänemark. Und das ist natürlich perfide und das triggert natürlich Felix auch sofort diese Gerechtigkeitsgefühle, denn die Taktik des Vaters, die ist ja offenbar aufgegangen. Er hat die Kinder nicht zurück zur Mutter gelassen und so Tatsachen geschaffen, an die man auch rechtlich überhaupt gar nicht mehr rankommt.
Ja, und das bewegt, glaube ich, viele Menschen. Viele sagen, ich verstehe Frau Block, ich würde meine Kinder auch wieder haben wollen. Das weckt Sympathie für sie. Ja, die Mutterliebe, die bringt sie ja auch nach außen durch ihre eigene Aussage vor Gericht und durch die Verteidigung. Ja, das entfaltet halt von einer emotionalen Anziehungskraft. Gleichzeitig muss man natürlich auch immer betonen, streitet Christina Block ja ab, die Entführung beauftragt zu haben.
Ja, und auf der anderen Seite der Vater, ja, der die Kinder ja bei sich behalten hat, eigentlich entgegen dann der aktuellen Lage, Und das ist eine Aussage, die ist ja auch an Dramatik kaum zu überbieten, ja. Die soll nochmal die ganz brutale Ausführung dieser Entführungstat beschrieben hat. Also der spricht dann auch vor Gericht nochmal darüber, wie in der Silvesternacht in Dänemark, wie er von den mehreren Männern überfallen worden ist, dass er ins Gesicht geschlagen worden sei, wie er zu Boden gedrückt wurde und die Kinder eben dann schreiend ins Auto gezerrt wurde. Also das ist ja auch wirklich, muss ja heftig traumatisierend sein, wenn wir jetzt auch darüber reden und man sich das nochmal vorstellt. Der Hänsel sagt eben auch, ich hatte Todesangst, also auch der hat im Prozess eine Opferrolle, in der er sich da darstellen kann.
Genau, und natürlich seine eigene Täterrolle, erstmal im übertragenen Sinne, wird er natürlich von ihm ausgeklammert. So, also insgesamt, glaube ich, kann man schon jetzt festhalten, da haben beide Dreck am Stecken. Ja, da ist die Täter-Opferrollen sind nicht klar verteilt. Und das ist eben auch natürlich das, was den Fall auch interessant macht.
Ja, interessanterweise ja auch spielt es ja für die Frage der Strafbarkeit, die da jetzt eigentlich in Hamburg vor Gericht verhandelt wird, überhaupt gar keine Rolle, aus welcher Motivation heraus Block, falls das der Fall ist, mutmaßlich also die Entführung der Kinder in Auftrag gegeben hat oder ob der Vater sich früher mal in irgendeiner Art und Weise rechtswidrig verhalten hat, ja, dass er die Kinder da zurückgehalten hat. Und trotzdem ist das natürlich eines der Metathemen in diesem Prozess, wer unter ja auch moralischen Gerechtigkeitsaspekten eigentlich die Kinder haben sollte.
Und dann natürlich diese Grauzone zwischen Recht und Gerechtigkeit. Ja, was passiert, wenn das Recht dir Recht gibt, das Gericht sagt, du hast das Aufenthaltsbestimmungsgesetz für die Kinder und du dann aber kein Recht bekommst? Natürlich eine populäre Frage, die dann diese mögliche Selbstjustiz zwar nicht straflos werden lässt, aber emotional natürlich viel nachvollziehbar werden lässt.
Wie gemacht für solche TV-Formate, wie würden Sie entscheiden? Also ich erinnere mich an diese Ferdinand Schirach TV-Abstimmung, die es da immer mal gab. Da kann man sich also jetzt schon mal drauf einstellen, dass da sowas auf uns zukommt.
Große Gerechtigkeitsfrage, aber wir haben auch gleich Stoff für mehrere Thriller, ja. Und zwar nicht nur die Entführung selbst, dazu gleich, sondern auch, was Block über frühere Ideen berichtete, die Kinder aus Dänemark zu holen. Ja, da war die Rede von einem Hubschrauber, von einer Flucht mit einem Boot, von falschen Pässen. Es gab sogar, so sie selbst, die Idee, eine Mitarbeiterin durch einen Maskenbildner so zu verkleiden, dass sie aussieht wie die neue Ehefrau des Ex-Mannes, um die Kinder dann in Dänemark aus der Schule abzuholen oder eine Lehrerin einzuschleusen. Ja, also Block sagt, das seien bloße Gedankenspiele gewesen, verrückte Vorschläge, die nie ernsthaft umgesetzt wurden. Dann gibt es auch noch den Vorwurf, dass in das Haus von Hänsel Kinderpornografie eingeschleust wurde, um ihn zu diskretieren, damit er das Sorgerecht verliert. Bei all dem soll ihr sogar der Ex-BND-Chef Hanning geholfen haben, was er bestreitet.
Und auch die Tat selbst ist ja wirklich wie ein Thriller. Ja? Da kreuzt dieser Kommandotrupp in der Silvesternacht auf und bringt schnell die Kinder über die Landesgrenze zurück nach Deutschland. Und über allem liegt ja dann die faszinierende Frage, ja, wie kommt eine Frau aus der Hamburger High Society, eine etablierte Unternehmerin dazu, mutmaßlich so zu verstricken in so eine Halbwelt mit zwielichtigen Gestalten, die da für private Sicherheitsfirmen mit irgendwie Geheimdiensthintergrund arbeiten und solche Art von Aktionen ausführen. Also das ist ja für uns auch unheimlich faszinierend, welchen Zugriff auf welche Mittel ihr da eigentlich zur Verfügung stehen, was sie da alles in Bewegung setzen kann, um einen Streit über die Kinder zu lösen, der doch dann auch zum Alltag vor jedem Familiengericht gehört, nur eben hier mit ganz anderen Möglichkeiten.
Ja, genau. Also normale Eltern würden vielleicht mit dem Jugendamt oder Anwälten kämpfen. Christina Block konnte Detektive, Sicherheitsfirmen, mutmaßlich sogar Ex-Agenten ins Boot holen. Es ist also wirklich ein Fenster in eine Welt, die auch eben normalerweise abgeriegelt ist. Und der Prozess, der öffnet die jetzt und lässt uns da zuschauen, wie das bei so richtig reichen Leuten vonstatten geht.
Ja, und wir können natürlich jetzt alle dabei zugucken. Es wird öffentlich verhandelt vor Gericht. Das bedient natürlich solche Gefühle, Voyeurismus, Neid, vielleicht auch eine gewisse Schadenfreude, vielleicht auch eine gewisse Genugtuung. Denn man sieht ja, auch die Superreichen, die diese krassen Möglichkeiten haben, hier alles Mögliche in Gang zu setzen, auch die sind im Rechtsstaat eben nicht unantastbar. Und Felix, ist wahrscheinlich noch ein weiterer Grund für diese Sogwirkung, warum wir das jetzt so gespannt alles verfolgen. Besonders hier reden ja alle, ja. Also die Zeugen, die Nebenkläger, die Mitangeklagten und eben auch die Hauptangeklagte selbst. Das ist ja in Strafprozessen jetzt, ja, sagen wir mal, eher unüblich, weil dann doch oft das Verteidigen durch Schweigen die sicherere Strategie ist. Hier aber jede Menge Redematerial, Redefülle statt Sprachlosigkeit und damit für uns, für Medien generell täglich neuer Stoff.
Genau. Ja, vor allem, ne, sie reden nicht nur, sondern sie hauen auch Phrasen raus, die für Schlagzeilen gemacht sind. Ja, also hier Delling, hätte niemals gedacht, als rechtstreuer Bürger vor Gericht zu stehen. Oder Block, ich war im Panikmodus zu ihrem Mann, du hast mich fertig gemacht. Und manchmal ist es auch wirklich irgendwie dann völlig kurios, ja, also wenn dieser angeklagte, mutmaßliche Haupttäter für die Entführung verantwortliche Israeli plötzlich dann den Vater, den er mit zusammengeschlagen haben soll, wenn er sich bei dem Öffentlichen entschuldigt und sagt, wäre ich ihr Kind, würde ich mich freuen, wenn sie mein Vater wäre. Also das glaubst du ja alles nicht. Da würdest du nur, wenn es im Fernsehen lief, sagen, wer hat denn dieses Drehbuch geschrieben? Völlig unrealistisch. Und hier ist es irgendwie täglich Realität, dass sowas passiert.
Ja, und das ist natürlich das, wovon auch Medien profitieren. Ne? Es gibt ja auch ganz viel Live-Ticker-Berichterstattung aus dem Gerichtssaal. Ja, da haben die Medien ja am Ende auch wieder natürlich erkannt, das ist ein Prozess, der sich ja perfekt auch als Echtzeitserie erzählen lässt, ja, von Prozesstag zu Prozesstag, quasi die Netflixisierung der Prozessrealität.
Nebenher ist es natürlich auch rechtlich spannend. Ja, wir bei LTO versuchen natürlich dann immer auch nochmal zu gucken, hier, wie ist es da mit Beweisverwertungsverboten und so weiter. Also wir gucken uns das natürlich schon unter der LTO-Brille und nicht nur Boulevardesk an.
Das klingt jetzt wie so ein Feigenblatt oder so, damit wir da auch drüber berichten
können. Stimmt. Okay, wir gucken nur auf die Klickzahlen. Ich habe es versucht, Markus, das ist mir jetzt hier reingeschossen, na gut. Aber Fakt ist, ja, das muss doch nicht nur bei LTO, sondern Spiegel, FAZ, ja, das funktioniert quer durch alle Ressorts, ja. Panorama, Lokal, Feuilleton, ja, das sieht man eben in der gesamten Medienlandschaft, dass das überall auftaucht.
Ja, aber lass uns doch vielleicht nochmal auf einen Aspekt eingehen. Also es geht ja nicht nur darum, im Gerichtssaal sozusagen am Ende diesen Fall zu gewinnen. Es geht natürlich, deswegen reden wir da jetzt ja auch die ganze Zeit drüber, natürlich auch ganz viel darum, die Wahrnehmung von dem, was da passiert ist, außerhalb des Gerichtssaals zu steuern, ne? Also das, was man so unter Litigation PR versteht. Und da spielt sich ja auch eine ganze Menge jetzt beim Blog-Prozess ab.
Ja, da wird viel mit Presseerklärungen gearbeitet. Da verlagert sich dann plötzlich auch der Kampf von Vater gegen Mutter, von Hänsel gegen Block auf die Zivilgerichte. Presserechtliche Unterlassungsansprüche werden geltend gemacht. Also kämpfen auch über die Deutungshoheit. Und natürlich stehen auch die Anwälte da im Fokus. Ja, die Christina Block, die hatte sich von ihrem Verteidiger Makuri getrennt. Und jetzt ist der Ingo Bott quasi, der Rechtsanwalt, quasi das Gesicht ihrer Verteidigung. Und dann kommen natürlich die Anwälte da auch in den Fokus der Öffentlichkeit. Und dann hat schnell einer kritisiert, dass sich der Ingo Bott einen Professortitel irgendwie aus Südamerika geholt hat, was irgendwie hier nicht rechtskonform verwendet werden dürfe. Also man sieht, da gibt es so viele Fronten, Baustellen, da entsteht eine ganze Welt von Diskussionsstoff um diesen Sorgerechtsstreit um diese Entführung.
Also lass uns das noch einmal zusammenfassen. Warum fasziniert uns das so? Das gibt einfach jede Menge Gründe. Zum einen quasi eine archetypische Familientragödie. Es ist der voyeuristische Blick hinein in die sonst verborgene Welt der Reichen, was denen zur Verfügung stellen. Das ist Stoff eines handfesten Kriminalthrillers. Das Ganze vor dem Hintergrund einer total grundsätzlichen Debatte über Recht und Selbstjustiz und Gerechtigkeit. Und das ist das, was uns so da jetzt auch weiterhin begeistert, an diesem Fall nah dran zu bleiben. Und so werden wir auch die weiteren Prozesstage verfolgen.
Im News-Rückblick haben wir auch heute für euch zusammengefasst, was sonst alles Wichtiges passiert ist. Wegen des Feiertags haben wir aber mal Marcel Schneider und die übrige Redaktion in Ruhe gelassen und unsere KI-Stimme mal wieder bemüht.
Dieselskandal, Schnee von gestern, von wegen. Millionen Dieselfahrern droht Stilllegung ihrer Fahrzeuge. Das OVG Schleswig-Holstein hat nach Klage der deutschen Umwelthilfe entschieden. Von fast allen Herstellern verwendete Thermofenster, die die Abgasreinigung bei völlig üblichen Temperaturen drosseln oder ausschalten, sind illegal. Zwar geht es im Urteil zunächst nur um einen einzelnen Golftyp, doch als Musterverfahren könnte es Millionen Diesel betreffen. Während VW und das Kraftfahrtbundesamt, KBA, die Tragweite herunterspielen, naht der Zeitpunkt, dass viele Dieselautos stillgelegt werden müssen, wenn ihre Nachrüstung nicht möglich ist. Jetzt bleibt VW und KBA nur noch die Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesverwaltungsgericht. Bisher wurde erfolgreich auf Zeit gespielt. Obwohl seit Jahren eigentlich klar ist, dass die Dieselautos auch nach dem Software-Update rechtswidrig auf deutschen Straßen unterwegs sind und der Gesundheit der Bevölkerung schaden, haben weder das Amt noch die Bundesregierung gehandelt. Fast 15 Jahre nach seinem Unfall bei Wetten, dass kämpft Samuel Koch noch immer um die Anerkennung eines Arbeitsunfalls und damit um Zahlungen. In den Vorinstanzen verlor er. Nun die überraschende Wendung. Das Bundessozialgericht verwies den Fall zurück, weil eine mögliche Anspruchsgrundlage übersehen wurde. Die Vorsitzende Richterin fragte im Saal ungläubig, warum hat das niemand geprüft? Damit bleibt Koch zwar weiter ohne Entscheidung, doch plötzlich hat er wieder eine echte Chance auf Versicherungsschutz. Salatblattfall Reloaded. Der Salatblattfall, allseits bekannt aus juristischen Lehrbüchern, ist ein Klassiker der Culpa in Contrahendo, Verschulden bei Vertragsschluss. Geschäftsinhaber müssen für die Sicherheit ihrer Kunden sorgen. Den Fall hatte vielleicht auch eine Kundin eines Supermarktes im Kopf, als sie auf einem Salatblatt ausrutschte und nach einer Verletzung sodann 10.000 Euro Schmerzensgeld forderte. Aber wie immer gilt, kein Fall ist wie der andere. Das LG Frankenthal entschied, dass die Verkehrssicherungspflicht nicht grenzenlos ist. Entscheidend sind Organisation und Zumutbarkeit. Der Markt hatte alle 30 Minuten die Böden kontrolliert und täglich gereinigt. Damit war die Verkehrssicherungspflicht erfüllt, so das Gericht. Die Klägerin verlor den Prozess. Mehr Hintergründe zu diesen und weiteren juristischen Nachrichten könnt ihr natürlich bei LTO nachlesen. Ich sende viele liebe Grüße vom Newsdesk.
So, unsere Sendung neigt sich dem Ende zu und man merkt, es geht schon wieder um Töne, Musik, Geräusche. Hier war etwas ganz Besonderes, und zwar ist das die Vertonung von Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und ja, diese Vertonung und Komposition, die hat Herr Axel Christian Schulz geliefert, der heute bei uns kurz mal zu Gast ist. Herr Schulz, wie sind Sie auf die Idee gekommen, die Menschenrechte in Musik zu gießen?
Ja, ich habe viele Jahre lang Gospelmusik gemacht und habe dann die Rückmeldung gekriegt, dass es mega Spaß macht und dass vor allem die Inhalte auch immer wichtig sind. Aber jedes Mal gibt es die Sängerinnen und Sänger sagten, diese Jesus-Kurve am Ende. Gibt's nicht auch Texte, die über Religions- und Kulturgrenzen hinaus Werte vermitteln? Da habe ich gedacht, das ist eine spannende Idee, habe mich auf die Suche gemacht. Und dann bin ich dabei auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte gestoßen und habe gedacht, das ist mal cool, die versuche ich mal zu vertonen und habe dann einfach mal mit Artikel 1 erstmal angefangen. Und das hat im Chor ganz eingeschlagen und wir hatten Spaß, das zu singen und deshalb bin ich dann dabei geblieben.
Was ist denn der Hauptunterschied zwischen einem Gospeltext und einem Gesetzestext?
Zum Singen? Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ein Gesetzestext ist ja kein literarischer Text. Das heißt, es gibt keine Reime, es gibt kein Versmaß, das irgendwie von einem Textdichter irgendwie gedacht wurde, sondern es geht da rein um den Inhalt. Aber das hat man ja bei, wenn man beispielsweise Bibeltexte vertont, genau das gleiche Problem. Ist das sozusagen einfach die größte Schwierigkeit bei den Rechtstexten, dass sie so ein bisschen sperrig sind, dass man die in einen Rhythmus kriegt und auch eine Melodie kriegt, die dann tatsächlich eingängig ist und dazu passt.
Ja, aber bei Rhythmus, Melodie, da hören wir doch jetzt nochmal in ein Recht rein, was mir ehrlich gesagt gar nicht bekannt war, nämlich das Recht auf Leisure, was ist das? Also auf Freizeit.
Erholung und Freizeit, genau.
Wie haben Sie sich überlegt, welche Art von Musik Sie quasi dann verwenden? Also hier merkt man ja, das klingt so ein bisschen beschwingt.
Das ist eine total gute Frage. Ich versuche beim Lesen des Textes selber einfach ein Gefühl zu entwickeln für mich, wie fühlt sich dieser Text für mich an? Und versuche dann dazu Musik zu finden, die meiner Meinung nach zu diesem Gefühl passt. Und bei dem Artikel 24, den wir gerade gehört haben, Recht auf Erholung und Freizeit, da hat es mich so immer in Richtung Reggae verschlagen. Und beim Diskriminierungsverbot beispielsweise bei Artikel 2 der Menschenrechte ist es eher so ein bisschen forsch voraus. Es ist jeder, jeder, jeder. Also ein bisschen niemand ausgeschlossen ist. Und dass man sich das mal schön hinter die Ohren schreiben sollte. Das ist so ein bisschen mein Gefühl gewesen, als ich den vertont habe.
Ja, das hat richtig Power, toll. Und ich finde vor allem wirklich überzeugend, dass man, ja, auch gerade jetzt hier zu dieser Feiertagswoche, 3. Oktober, ist ja immer schwer, ne? Wie feiert man Deutschland? Wie feiert man alles? Und da muss eben irgendwie Emotionen rein. Und natürlich muss man sich da ein bisschen reinhören, diese Sachen. Aber das ist natürlich wirklich ein Weg, Werte, die quasi für die Deutschland steht, auch mit Emotionen zu verbinden. Also eine tolle Sache. Wer die weiteren Lieder sich anhören möchte von Herrn Schulz, da verlinken wir in den Shownotes das Soundcloud-Archiv von Herrn Schulz und wir empfehlen zum Lesen das Interview, das unsere Kollegin Tanja Podolski mit Herrn Schulz geführt hat und da gibt es noch viele weitere spannende Informationen. Herr Schulz, vielen Dank, dass Sie hier kurz da waren. Und wo wir schon bei Musik und Geräuschen sind, lösen wir natürlich auch das Rätsel auch vom letzten Mal.
Gesucht haben wir das Apothekenurteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1958. Ein Apotheker aus der DDR, der wollte nach seiner Flucht in den Westen in Bayern eine neue Apotheke eröffnen. Die Behörden haben das aber abgelehnt. Es gibt schon genug andere Apotheken und zu viel Konkurrenz. Das sei im Medikamentengeschäft dann eben auch am Ende für die Kunden und Patienten gefährlich. Für den Apotheker bedeutete das Karlsruher Urteil, er durfte seine Apotheke dann doch in Bayern eröffnen. Das Bundesverfassungsgericht, das hat nicht nur die Beschränkung im Bayerischen Apothekengesetz für verfassungswidrig erklärt, sondern eine ganze Reihe wichtiger Weichenstellungen unternommen. Und deswegen ist dieses Apothekenurteil eben heute auch so bedeutsam. Das Bundesverfassungsgericht hat die Berufsfreiheit aus Artikel 12 Grundgesetz als ein einheitliches Grundrecht gedeutet und dabei auch noch die sogenannte Drei-Stufen-Theorie entwickelt. Also Eingriffe in die Berufsfreiheit, die sind demnach in 3 Stufen zu unterscheiden. Die Anforderungen an die Rechtfertigung, die nehmen eben zu, umso intensiver der Eingriff da ist. Und besonders streng ist es eben da, wo ein Einzelner es nicht mehr selbst in der Hand hat, etwa durch eine Aus- oder eine Fortbildung, die Voraussetzungen zu erfüllen, so ein bisschen eben wie in diesem Apothekenfall. Heute wird das Urteil eben auch als wichtiger Schritt einer liberalen Wirtschaftsorientierung gesehen und damit als Schritt einer ökonomischen Anbindung an den Westen. Und das ist natürlich jetzt sehr passend, dass wir das Hörrätsel mit dem Urteil diese Woche auflösen können, an deren Ende der Tag der Deutschen Einheit gefeiert wird.
Das war ja schon eine Doppelung, weil ihr es beim ersten Mal ohne Tipp nicht erraten hattet. Aber jetzt gab es doch jede Menge richtige Einsendungen. Und Markus, wer hat gewonnen?
Gewonnen hat Simon Ferrell. Herzlichen Glückwunsch. Du hast eine LTO-Tasse gewonnen.
Genau, also schick uns deine Adresse zu. Und wir haben natürlich wieder ein neues Geräuscherätsel für euch. Heute hatten wir ja einen Herrn Schulze in der Sendung. Deswegen könnt ihr jetzt ein Grund- und Menschenrecht erraten. Aber wir nehmen natürlich den Text weg und spielen nur eine kleine Szene. Was spürt ihr? Geht in euch? Welches Grundrecht wird hier vertont? Die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns diesmal die Versendung einer Tasse sparen können, ist hoch. Aber vielleicht rät's ja jemand. Wer will mittippen, der schickt eine E-Mail an rechtslage@lto.de mit dem Betreff Gewinnspiel. Markus, was hältst du denn eigentlich so von der Vertonung von Grundrechten?
Das ist eine super Idee. Hast du das noch nicht gehört, wie begeistert ich bin?
Das ist gut. Schön.
Wir müssen mal alles ganz genau anhören, wenn wir hier fertig sind. Ja, ja. Ja, das war's für uns jetzt zur aktuellen Rechtslage. Wir freuen uns wieder über euer Feedback. Schickt uns das an rechtslage@lto.de.
Bis dahin.
Tschüss.